بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Brüder und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit dem Thema Bid'a. Und wir sind ja im Monat Rabi'in al-Awwal. Und wenn ich mich recht entsinne, ist am Donnerstag der 12. Und das ist ja bekanntlich der Tag, den einige als Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern. Und da ist es umso passender, dass wir auch über dieses Thema weiter reden. Wir waren stehen geblieben bei As-Sunnah At-Tarkiyyah, die Unterlassungssunna. Und da werden wir fortsetzen, weil das Zitat von Ibn al-Qayyim rahimahullah noch nicht fertig war, um dann fortzusetzen, was auch damit zu tun hat mit Sunna Tarkiya, und zwar einer wichtigen Grundregel, und zwar ohne Anordnung kein Gottesdienst. Auf Arabisch: الأصل في العبادات oder في العبادة المنع. Grundsätzlich gilt, du darfst keine عبادة vollziehen, wenn keine Aufforderung in Koran und Sunna vorhanden ist. Und das ist natürlich der weitere Part der Sunna Tarkiyya. Also wir sagen, wenn ein Nabi sallallahu alaihi wasallam etwas nicht getan hat, nach den Regeln und Bedingungen, die wir das letzte Mal erwähnt haben, und die Sahabe auch nicht, dann gilt, dass das Unterlassen geboten ist. Und deswegen auch diese Regel: ohne Anordnung, ohne Aufforderung, ohne Beleg, keine Ibadah. Im Gegensatz zu den weltlichen Aspekten, da kannst du ohne Aufforderung erfinden, was du möchtest. Eine neue Architektur, ein neues Gerät, eine neue Behandlungsmethode, kannst du erfinden, wie du möchtest. Da gilt, alles ist erlaubt, solange wir kein Verbot haben. Aber wir reden ja hier über die Gottesdienste oder auch Aqidah. Diese Regel gilt auch in der Aqidah. Du darfst nicht einfach irgendetwas erfinden in der Aqidah, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns nicht beigebracht hat. Jazakallahu khair. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, ein Abschnitt über die Überlieferung der Gefährten bezüglich dessen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam unterließ. Er sagt, die Überlieferung über sein Unterlassen ist zweierlei und beides ist Sunna. Das erste, dass sie ausdrücklich sagten, er habe dies oder jenes unterlassen und nicht getan, wie ihre Aussage über die Gefallenen von Uhud, er hat sie weder gewaschen noch das Totengebet über sie verrichtet. Und ihre Aussage über das Festgebet, es gab keinen Adhan, keine Iqama und keinen Ruf. Ruf bedeutet, dass man sagt, As-Salatu Jami'a. Also weder Adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, noch Iqama, eben der zweite Gebetsruf, also mit Qad Qamat Salah, noch einen Ruf. Ein Ruf ist was? As-Salatu Jami'a. Also versammelt euch zum Gebet. Ihr sollt euch zum Gebet versammeln. Auch das hat der Nabi sallallahu alaihi wasallam beim Eid, bei den Eid-Gebeten nicht getan. Und ihre Aussage über sein Zusammenlegen von zwei Gebeten, er hat weder dazwischen noch nach einem von beiden freiwillig gebetet. Also wenn er zum Beispiel auf Reise war, alaihi salatu wasallam. Das zweite, dass sie nichts überlieferten, obwohl, wenn er es getan hätte, ihr Eifer und ihre Motivation ausreichend gewesen wäre, dies zu berichten. Da jedoch niemand von ihnen je darüber berichtete oder es in einer Versammlung erwähnte, weiß man, dass es nicht geschah. Wie das Feiern des Geburtstags zum Beispiel. As-Sahaba haben nicht gesagt, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat den Geburtstag nicht gefeiert. Wir haben also nicht eine ausdrückliche Form der Unterlassung, dass es formuliert wurde. Aber wir haben keinen Bericht, dass er es je getan hat, obwohl die Sahaba alles überliefert haben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und diese Sache eine allgemein bekannte Sache wäre. Das ist keine Sache, die man im Stillen belässt, wenn man einen Geburtstag feiert, besonders den Geburtstag des Propheten a.s. Wenn es nun kein einziger überliefert, bedeutet das, er hat es nicht getan. Dies gilt zum Beispiel für sein Unterlassen, die Absicht beim Eintritt ins Gebet laut auszusprechen. Also er hat nie die Absicht in Nähe aufgesagt oder sein Unterlassen nach dem Gebet ein Bittgebet den Leuten zugewandt zu sprechen, während diese fortwährend mit Amin darauf antworten, oder sein Unterlassen täglich im Morgengebet nach dem Aufrichten vom zweiten Rukur die Hände zu erheben und laut zu sprechen, Allahumma hadina fiman hadait. Das hat er nicht immer gemacht, sondern in bestimmten Situationen, alayhi salatu wassalam. Wobei die Betenden alle gemeinsam Amin sagen. Es ist unmöglich, dass er das getan hätte, ohne dass es von einem der Gefährten, ob klein oder groß, Mann oder Frau, überliefert worden wäre. Zumal er es regelmäßig, ohne Ausnahme, jeden Tag getan hätte. Also das sind Sachen, da können wir nicht sagen, ja vielleicht hat das doch getan, er hat doch jeden Tag gebetet oder nicht. Jeden Tag hat er Salat Subh vorgebetet. Also müsste es überliefert worden sein. Ebenso sein Unterlassen der Ganzkörperwaschung für das Übernachten in Muzdalifa, also Russel also, bei der Pilgerfahrt, für das Werfen der Steinchen, Jamarat, auch in der Pilgerfahrt, für die Umrundung, Tawaf, Ziyara, für das Bittgebet um Regen und für das Sonnen- oder Mondfinsternisgebet. Da hat er keinen Russel gemacht. Hieraus weiß man, dass die Auffassung, dies alles sei empfehlenswert, im Widerspruch zur Sunna steht. Denn das, was er unterließ, ist Sunna, das ist Regel. Das, was er unterließ, was er nicht getan hat, ist Sunna. So wie auch das, was er tat, Sunna ist. Also wir haben die Unterlassungssunna, das, was er unterlassen hat, nicht getan hat. Und wir haben die Umsetzungssunna, das, was er umgesetzt hat, getan hat. Wenn wir also das, was er unterließ, als empfehlenswert ansehen, gleich das der Auffassung, das Unterlassen dessen, was er tat, sei empfehlenswert. Es gibt keinen Unterschied. Also wenn du sagst, nee, er hat es nicht getan, trotzdem können wir sagen, es ist mustahab, es ist gut. Ja, dann würde das auch bedeuten, dass du sagst, Nabi sallallahu alaihi wasallam hat Siwak benutzt. Ja, aber Siwak nicht zu machen, ist auch mustahab. Also du drehst die Gebote um. Genauso wie wenn jemand sagt, okay, der hat zwar keinen Geburtstag gefeiert, aber Geburtstag ist gut. Dann würde das ja bedeuten, dann kann der andere kommen und sagen, okay, der hat Siwak benutzt oder Allahu a'lam, was er getan hat. Aber das Unterlassen ist super. Es geht jetzt nicht darum, ob Mustahab unterlassen werden darf. Mustahab, etwas, was freiwillig ist, darfst du unterlassen. Es geht darum, was besser ist. Du machst etwas, was nicht vorhanden ist, zu Mustahab. Das ist genauso, dass du etwas, was vorhanden ist, zu nicht Mustahab machst. Ist das klar? Und das ist das Gleiche, sagt er. Hier nun ein wichtiger Abschnitt, also es geht weiter im Zitat und diese Worte sind sehr wichtig. Wenn jemand sagt, woher wollt ihr wissen, dass er es nicht tat? Jetzt kommt jemand und sagt, woher wollt ihr denn wissen, dass er nicht Geburtstag gefeiert hat? Oder dass er nicht dies und jenes, nicht die Absicht gesagt hat, bevor er gebetet hat. Oh Allah, ich beabsichtige, Dhuhr zu beten. Woher wollt ihr denn das wissen? Und das Nicht-Überliefern bedeutet nicht, dass es nicht geschah. Dazu kommen wir gleich, diese Regel. Dann ist das eine sehr fernliegende Frage, die weit weg ist von der Kenntnis seiner Lebensweise und seiner Praxis. Also vom Propheten, a.s. Wenn man diese Frage zuließe, dann könnte jemand behaupten, das Ausrufen des Adhan für Tarawih sei empfehlenswert. Und was ist sein Beleg? Woher wisst ihr, dass er es nicht getan hat? Ein anderer könnte behaupten, dass die Ganzkörperwaschung für jedes Gebet, für Salat al-Dhuhr machst du Ghusl, für Asr machst du Ghusl, für Maghrib machst du Ghusl, du wiederholst Ghusl für jedes Gebet, sei empfehlenswert. Khair, inshallah, warum? Was ist dein Beleg? Ja, wer sagt, dass das nicht getan hat? Ein weiterer könnte sagen, dass ein zusätzlicher Ruf nach dem Adhan mit den Worten Yarhamukumullah und dabei die Stimme zu erheben empfehlenswert sei. Zikrullah ist doch schön, oder nicht? Und Dua für die Muslime machen ist schön. Ab jetzt, wir machen Adhan nach Adhan. Yarhamukumullah. Ja, und jetzt? Zikrullah. Wer sagt, dass er es nicht getan hat? Ein anderer könnte das Tragen von Schwarz durch den Prediger, das Tragen eines Schals, das Herumziehen mit einem Ausrufer, ja, jemand, der die ganze Zeit ruft, du gehst von einem Ort zum anderen, der vor ihm laut ruft, für empfehlenswert halten. Also die Erfindungen haben ja kein Ende dann. Und man sagt, woher wisst ihr, dass es nicht überliefert wurde? Ein anderer könnte meinen, dass es empfehlenswert sei, wenn der Muezzin oder die Muezzinun ihre Stimme jedes Mal erheben, wenn Allah oder der Name seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, ob gemeinsam oder einzeln, und sagen, woher wisst ihr, dass es nicht überliefert wurde? Also an bestimmten Stellen laut und dann wieder runter. Ein weiterer könnte das Nachtgebet in der Mitte des Sha'ban oder in der ersten Freitagsnacht im Rajab, ja, dieses Salatul Raghaib, für empfehlenswert erklären und sagen, woher wisst ihr, dass es nicht überliefert wurde? So öffnet sich das Tor zur Neuerung. Und jeder, der zu einer Neuerung einlädt, könnte sagen, woher wisst ihr, dass dies nicht überliefert wurde? So, was ist die Antwort jetzt aber? Woher wollen wir wissen, dass es nicht überliefert wurde? Die Antwort lautet, die Sahaba haben nichts ausgelassen. Die kleinsten Details über den Propheten sallallahu alaihi wasallam wurden überliefert. Und sie waren bedacht, dass sie alles überliefern vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah jalla wa ala hat diese Religion bewahrt. Und Allah sagt, heute habe ich euch die Religion vervollständigt. Also wie kann es sein, dass es nicht überliefert wurde, wenn etwas Gutes vorhanden ist, aber es wurde nicht überliefert, dann fehlt etwas. Kann etwas in der Religion fehlen? Natürlich nicht. Das heißt, dass es nicht überliefert wurde, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Woher wollen wir das wissen? Rational? Rational erst einmal. Von der Art und Weise der Sahaba. Die haben, also das hatte ich ja letztes Mal erwähnt, selbst wann er aufgehört hat, also gestoppt hat in der Rezitation und dabei geatmet hat, und wann er gestoppt hat, ohne zu atmen. Der hat doch gestoppt, jetzt ist doch egal, geatmet, nicht geatmet. Nein. Da hat er Luft genommen, da hat er keine Luft genommen. Also solche Menschen, die so präzise das Leben des Propheten überliefern, alayhi salatu wasalam, denkst du, sie hätten nicht überliefert, dass ein Nabi sallallahu alaihi wasallam Ghusl gemacht hat bei jedem Gebet? Das kann nicht sein. Das ist ein rationales Argument. Zusätzlich ein religiöses Argument ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, er hat die Religion bewahrt. Also fehlt nichts. Wenn du jetzt kommst und sagst, doch, Ghusl jede Gebet, das fehlt, das gehört dazu. Wie kannst du das behaupten? Kommen wir nun zur Regel, ohne Anordnung kein Gottesdienst. Also, die Regel lautet, wenn kein Beleg, keine Aufforderung, kein Befehl, ob Aufforderung zu, also ein, zu einer Pflicht oder Aufforderung im Sinne von einer freiwilligen Tat. Ja? Also Al-Awamir, die Befehle, unterteilen sich ja in zwei. Entweder das ist eine Aufforderung die, zu einer obligatorischen Tat, dann haben wir ein Fard oder Wajib, oder es ist eine Aufforderung, aber auf freiwilliger Basis. Tue, Aber du kannst es machen, kannst es auch nicht machen. So, irgendeine Aufforderung brauchen wir. Haben wir diese nicht, dann ist das keine Ibad. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, das Grundprinzip, auf dem Imam Ahmad und andere Imame ihre Rechtsschulen gegründet haben, ist, dass die Handlungen der Menschen sich in zwei Bereiche einteilen. Gottesdienstliche Handlungen, die sie sich zur Religion machen, also das machst du aus religiösen Gründen, und von denen sie im Jenseits oder sowohl im Diesseits als auch im Jenseits profitieren, und in Gewohnheiten, das ist das Zweite, also weltliche Sachen, von denen sie in ihrem Lebensunterhalt profitieren. Also Sachen, du erfindest irgendetwas Weltliches, dann profitierst du in der Dunya davon. Natürlich mit einer guten Absicht wirst du auch Yawm al-Qiyamah dafür belohnt. Das Grundprinzip bei den gottesdienstlichen Handlungen ist, dass nur das vorgeschrieben ist, was Allah vorgeschrieben hat. Und das Grundprinzip bei den Gewohnheiten, also den weltlichen Sachen, Adat. Es gibt Ibadat, Gottesdienste, und es gibt Adat, also weltliche Sachen, Gewohnheit. Das Grundprinzip bei den Gewohnheiten ist, dass nur das verboten ist, was Allah verboten hat. Also, bei den Adat, bei den weltlichen Sachen, erfinde, wie du willst. Du erfindest jetzt ein Finanzprodukt. Bitteschön. Versuch's. Und jetzt kommt irgendwann Zins im Spiel. Jetzt erst sagen wir Stopp. Ja, nicht mehr, wenn jemand sagt, ich möchte eine Online-Marketing-Strategie erfinden. Brauche ich erst einmal ein Dalil aus Koran und Sunna? Nein, bitteschön, fang an. Jetzt kommt er und sagt, okay, und jetzt die Ware, bevor wir sie haben, verkaufen sie. Ah, Stopp. Stopp. Das geht jetzt nicht. Warum? Weil du darfst nichts verkaufen, was du nicht besitzt. Jetzt erst habe ich dir gesagt, tu es nicht. Eigentlich erfinde. Das heißt also, es ist alles grundsätzlich erlaubt im Weltlichen, solange kein Beleg da ist, dass es verboten ist. So in der Ibadah kommt jetzt einer und sagt, alles klar, so, ich fange jetzt an. Ich stehe mitten in der Wüste, mitten in der Sonne. Ich will mich erziehen. Erziehen ist doch gut, oder nicht? Wir müssen unsere Seele erziehen. Und ich sündige zu viel. Möge Allah uns vergeben. Und deswegen, ich muss mich erziehen. Khair, tawakkal Allah. So, und jetzt? Willst du Koran lesen? Nee. Fasten? Nee. Beten? Nee. Was machst du? Ich will in der Sonne stehen. Und zwar Punkt 12 Uhr, wenn die Sonne im Zenit ist und brennt mitten in der Wüste. Für Allah, Jalla wa Ala. Allah, ich mache das weder für Hubal oder irgendein Götze. Ich mache das für Allah, Jalla Jalaluhu. Da sagen wir was? Dann sagen wir, das ist eine Bid'a. Was? Erziehung der Seele ist Bid'a? Nein! Das Stehen in der Sonne ist Bid'a. Hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das als Gottesdienst getan? Nein, also darfst du es nicht tun. Das heißt also, in der Ibadah kannst du nicht einfach drauf los erfinden. Ibn al-Qayyim sagte, es ist bekannt, dass nichts verboten ist, außer dem, was Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam verboten haben. Und dass nichts Sünde ist, außer dem, was Allah und sein Gesandter als Sünde für den Handelnden erklärt haben. So wie es auch keine Pflicht gibt, außer dem, was Allah zur Pflicht gemacht hat. Und kein Verbot, außer dem, was Allah verboten hat. Und keine Religion, außer dem, was Allah vorgeschrieben hat. Das Grundprinzip bei den gottesdienstlichen Handlungen ist die Ungültigkeit, bis ein Beweis für die Anordnung vorliegt. Das ist ein Grundprinzip. Du darfst nichts erfinden in den Gottesdiensten. Und das Grundprinzip bei den Verträgen und Geschäften, also weltliches, ist die Gültigkeit. Du kannst erfinden, was du willst, bis ein Beweis für die Ungültigkeit und Verbot vorliegt. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur mit dem angebetet wird, was durch die Zungen seiner Gesandten vorgeschrieben hat, was er durch die Zunge seiner Gesandten vorgeschrieben hat. Denn die Anbetung ist sein Recht gegenüber seinen Dienern. ein Recht, das er selbst festgelegt hat, gebilligt und vorgeschrieben hat. Was jedoch die Verträge, Bedingungen, Geschäfte betrifft, also Weltliches, so sind sie grundsätzlich erlaubt, bis Allah sie verbietet. Deshalb tadelte Allah die Götzendiener für ihren Verstoß gegen diese beiden Grundsätze, dass sie verboten haben, was er nicht verboten hat, und dass sie sich ihm durch etwas näherten, was er nicht vorgeschrieben hatte. Und wenn Allah über die Erlaubnis oder das Verbot davon geschwiegen hätte, so wäre dies Nachsicht und es wäre nicht erlaubt, über ein Verbot oder eine Ungültigkeit zu urteilen. Denn erlaubt ist nur, was Allah erlaubt hat. Und verboten ist nur, was Allah verboten hat. Und was er unausgesprochen ließ, ist Nachsicht. Also es gibt weder ein Verbot noch ein Gebot, da reden wir über das Erlaubte. Das heißt also, Allah Azza wa Jal sagt in einer anderen Ayah, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen zu denjenigen, die glauben, wäre es etwas Gutes, wären sie uns nicht darin vorausgeeilt. Ibn Kathir sagt hier, das heißt, sie sagten über die Gläubigen am Koran, also diejenigen, die an den Koran glauben, wäre der Koran etwas Gutes, wären uns diese nicht vorausgeeilt. Wen meinen sie damit? Womit sie Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, radiallahu anhum und andere und ihresgleichen von den Schwachen und Sklaven meinten. Die haben gemeint, also wer sind denn diese Anhänger des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hier dieser arme Bilal, dieser schwache Khabbab, die haben gar nichts. Wäre das etwas Gutes, dann hätten nicht diese Leute an den Koran geglaubt. Doch die Anhänger der Sunna und der Jama'a sagen, jede Handlung und jedes Wort, das nicht von den Sahaba überliefert ist, ist eine Neuerung. Denn wäre es etwas Gutes, hätten sie uns darin vorausgeeilt. Also Ibn Kathir sagt, wir im Gegensatz zu den Mushrikin, wir sagen nicht, wenn es etwas Gutes, dann hätten sie es nicht getan. Wir sagen es andersrum, gäbe es etwas Gutes, dann hätten sie es getan. Also wir sagen, die Sahaba allesamt sind Vorbilder. Es ist unmöglich, dass sie ein Fenster finden, das ins Paradies führt, aber sie sagen, nö, da will ich nicht rein. Sowas gibt's nicht. Die Sahaba, radiallahu anhum, die ihr Leben geopfert haben, die alles gegeben haben, können wir uns vorstellen, da gibt's eine Hasana. Und kein Sahabi interessiert sich dafür. Das ist doch nicht normal, sowas. Lies ihre Biografie, was sie alles getan haben, wegen Hasanat zu sammeln. Und dann kommst du und sagst, da gibt's aber noch eine Hasana. Noch eine gute Tat, die haben sie aber nicht getan. Das ist unmöglich. Also er sagt, denn wäre es etwas Gutes, hätten sie uns darin vorausgeeilt. Denn sie ließen keine Eigenschaft des Guten aus, ohne dass sie sich darin beeilt hätten. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist ein Knockout-Hadith. Er sagte, إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ. Es gibt nichts, was euch dem Paradies näher bringt, außer dass ich es euch befohlen habe. وَلَيْسَ شَيْءٌ. Batterie. Ist an, oder? Schukran. وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. Und es gibt nichts, was euch dem Höllenfeuer näher bringt, außer dass ich es euch verboten habe. Punkt. Aus, Ende, Schluss, das war's. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt nichts, was euch ins Paradies führt, das ich euch nicht gesagt habe. Das heißt, jeder, der jetzt etwas erfindet, behauptet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Botschaft nicht vollendet. Weil er sagt, alles, was euch ins Paradies führt, habe ich gesagt. Da gibt's noch was.
Möge Allah uns davor bewahren.
Das sagt ja Al-Imam Malik, rahimahullah. Wer etwas einführt in der Religion, also eine Ibadah, Gottesdienst, der behauptet, dass Muhammad, Allahumma salli wa sallam ala Nabina Muhammad, dass er die Religion veruntreut hat. Also, dass er nicht die Religion vertrauenswürdig überliefert hat. Und das sagt kein gläubiger Mensch. Al-Imam al-Shatibi, rahimahullah, sagt, was die späteren von dieser Kategorie, also Handlungen, für die es keinen Beweis bei den früheren gibt, was die späteren von dieser Kategorie praktizieren, widerspricht dem Konsens der Ersten. Kein Sahabi hat es getan. Das ist ein Ijma. Das ist ein Konsens. Und wir wissen, ein Konsens kann auch ein stiller Konsens sein. Ijma Sukuti. Sie müssen es nicht artikulieren. Wenn aber keiner was gesagt hat, dann ist es ein Konsens, dass es nicht gibt. Und jeder, der dem Konsens widerspricht, der irrt. Und die Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird sich nicht auf einen Irrtum einigen. Was sie also taten oder unterließen, das ist die Sunnah und die maßgebliche Anordnung. Und das ist die Rechtleitung. Es gibt nichts außer richtig oder falsch. So ist jeder, der den Salaf widerspricht, im Irrtum. Und dies genügt. Also das ist Argument genug. Er sagt dann, aus all diesem folgt, dass jeder, der den religiösen Beweisen betrachtet, das Verständnis der Ersten und ihr Handeln danach berücksichtigen muss. Denn ihr Verständnis ist dem Richtigen am nächsten. Also sie sind am richtigsten und im Wissen und Handeln das Geradeste. Also ihr Verständnis ist das Geradeste. Kommen wir zu einigen Beispielen. Der Salaf, wie sie damit umgegangen ist. Mujahid sagte, rahimahullah, ich war bei Ibn Umar, radiyallahu an, da sprach ein Mann beim Zuhur oder Asr Gebet den Tathweeb. Tathweeb bedeutet, jemand steht an der Tür der Moschee und dann sagt er, das Gebet, das Gebet. Also der holt die Leute rein. Ibn Umar, radiyallahu an, dieser edle Sahabi, hat das gesehen, da sagt er zu Mujahid, rahimahullah, dies ist eine Neuerung, komm, wir gehen hinaus. Der wollte gar nicht da beten. Aber Sekunde, der ruft doch nur zum Gebet auf. Komm, komm zum Gebet, komm. Hat das der Prophet getan, alayhi salatu wassalam? Nein, so waren die Sahaba. Die Sahaba haben nicht gesagt, wie heute einige sagen, ja gut, der Prophet hat es nicht getan, sallallahu alaihi wasallam, aber heißt ja nicht, dass verboten ist. Doch, heißt, dass es verboten ist. Ein weiteres Beispiel. Nafi' berichtete, dass ein Mann neben Umar radiallahu an, entschuldigt, Ibn Umar radiallahu an, sagte, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Er nieste, und dann sagte, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Da sagte Ibn Umar, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doch der Gesandte hat uns das nicht so beigebracht. Er sagte, Alhamdulillah ala kulli hal. Das wurde überliefert. Also entweder du sagst Alhamdulillah oder eben Alhamdulillah ala kulli hal. Aber Sekunde mal, Segenswünsche aufsagen ist haram oder ist was Schönes. Aber du sollst nicht beim Niesen das so sagen. Ja, warum denn nicht? An-Nabi hat es nicht getan, alayhi salatu wassalam. Warum denn bitte so strikt? Weil Bid'ah langsam anfängt wie ein Schneeball. Isa alayhi salam war ein Prophet. Auf einmal wurde er was? Angebetet und Gott. Das ist Bid'ah. Das ist Bid'ah. Und das gibt es auch im Islam. Also wie viele Menschen beten die Gräber an? Und wie hat Schirk überhaupt angefangen? Schirk hat angefangen, indem bevor Nuh kam alayhi salam, die fünf Personen sind gestorben, es waren Rechtschaffene. Allah Azza wa Jalla hat sie ja erwähnt. قالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا. Also lasst nicht eure Götter. Lasst nicht Wad وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فنف ادل منا ديزن gestorben. الشيطان كام في ابن عباس رضي الله عنه erwähnt hat wie in صحيح البخاري erwähnt ist. Und dann hat den gesagt, wisst ihr was, macht man Denkmal, damit ihr Allah denkt. A'udhu billah, das ist jetzt von mir hinzugefügt. Ja, Shaitan hat nicht sofort gesagt, betet sie an. Schirk, geht nicht. Aber macht ein Denkmal. So ist diese Generation gestorben, kam die nächste Generation und da kam es, Shaitan hat gesagt, eure Väter haben diese Leute angebetet, um Regen zu bekommen und so weiter. Also wurden sie angebetet. So fängt Schirk an, mit einer klitzekleinen Bid'ah. Und deswegen ist der Islam so strikt und sagt, du darfst keinen Gottesdienst erfinden, weil der Nächste, die nächsten Generationen fügen etwas hinzu. Und genauso ist es beim Maulid. Nee, wir wollen nur die Sira lesen. Sehr schön, jetzt kommt der Nächste und sagt, und während der Sira, weil ihr sagt, die Musik ist halal, deswegen während der Sira so im Hintergrund schöne, vielleicht die Musik von dem Film Risala, vielleicht so, das macht mich immer so ein bisschen traurig, ja, und dann fange ich an zu weinen, ja, und so weiter. Dann kommt der Nächste, ja, und eigentlich, guck mal, alles preist Allah, oder nicht? Alles. Ja, Allah sagt, ich hole Belege aus Koran, ja, im min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Und deswegen auch meine Zellen, ja, die bewegen sich dann auf einmal so, ja, und so weiter. Und dann haben wir Disco. Im Maulid. Das fängt langsam an. Weil wenn du jetzt sagst, nee, jetzt mache ich die Tür zu. Ich lese Sira und Tür zu. Warum die Tür zu? Der andere kommt und sagt, Sekunde mal. Hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, seine Sira aufgesagt an seinem Geburtstag? Nein. Aha. Er hat es nicht getan. So, und Musik gemacht hat er auch nicht, oder? Ja. Ja, also so wie du das, darf ich auch. Warum darfst du die Sira lesen? Du hast 365 Tage im Jahr. Und jetzt hast du genau diesen Tag genommen, um die Sira zu lesen. Wir wollen ja nur die Sira lesen. Wir wollen nicht Haram machen. Okay, super. Ich will auch nicht Haram. Musik ist doch bei euch erlaubt oder nicht? Nicht bei euch, Shabab. Ja? Also ich meine bei diesen Leuten. Ist doch erlaubt oder nicht? Ich will einfach... Dann kommt der Nächste und sagen, ja, aber bewegen hin und her. Und ich hole... Es gibt wirklich Leute, die belegen dieses Herumtanzen. Urkut berijlik. Hada muhtasalun baridun wa sharab. Ayyub, als er krank war, Allah Azza wa Jal sagte, trete mit deinen Füßen. Weil, guck mal, jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll, aber alle machen mit. Und deswegen darf jeder erfinden jetzt. Weil wenn du sagst, nee, nur ich darf erfinden, und zwar ein Meter, und dann ist Stopp. Was ist dein Beleg, dass nach einem Meter Stopp ist? Da kommt der Nächste und sagt, Sekunde mal, ein Meter und ein Zentimeter, darf ich erfinden. Dann kommt der Nächste und dann und noch ein Zentimeter. Deswegen ist die einzige Lösung, keiner darf erfinden. Punkt, aus, Ende, Schluss. Aber wir wollen die Leute an den Propheten erinnern. Sag mal, wie viele Tage hat euer Jahr? Nur einen? Und das war's, dann ist das nächste Jahr, dann ist das nächste Jahr. Das Jahr hat über 300 Tage. Warum muss es dieser eine Tag sein? Das heißt also, wir können nicht einfach Ayat benutzen und sagen, okay, die Absicht ist ja gut. Ibn Umar weiß ganz genau. Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah und seine Engel sprechen den Segen über den Propheten. O, die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn in bester Weise. Und deswegen, wenn ich niese, sage ich, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ist das ein Argument? Ibn Umar hat gesagt, nein. Al-Albani, rahimahullah, sagte, Al-Bayhaqi überlieferte mit einer authentischen Überlieferungskette von Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, dass er einen Mann sah, der nach dem Anbruch der Morgendämmerung mehr als zwei Gebetseinheiten verrichtete und darin viele Verbeugungen und Niederwerfungen macht. Nach Salat Subh hat er viel gebetet. Da wies er ihn zurecht. Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah, hat gesagt, das darfst du nicht. Was sagte er? O Abu Muhammad, Wird Allah mich etwa für das Gebet bestrafen? Ich mache doch was Gutes. Er sagte, nein, aber er wird dich dafür bestrafen, dass du der Sunna widersprichst. Al-Bani rahimahullah sagt, dies gehört zu den wunderbaren Antworten von Sa'id ibn al-Musayyib und ist eine starke Waffe gegen die Leute der Neuerung, die viele Neuerungen unter dem Namen des Gedenkens und des Gebets für gut befinden. Denn dann tadeln sie die Leute der Sunna, wenn diese ihnen darin widersprechen und beschuldigen sie, dass sie das Gedenken und das Gebet ablehnten, während sie in Wirklichkeit nur deren Widerspruch zur Sunna im Gedenken, im Gebet und Ähnlichem zurückweisen. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, sagte, ich hörte Malik ibn Anas, rahimahullah, als zu ihm ein Mann kam und sagte, O Abu Abdullah, von wo soll ich den Ihram beginnen, also in den Weihezustand eintreten, um Al-Umrah oder Al-Hajj zu machen? Und Malik, rahimahullah, war ja in Al-Madina. Er antwortete von Dhul-Hulayfa, heutzutage Abiyar Ali genannt. Von wo der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, den Ihram begann. Da sagte der Mann, ich möchte den Ihram aber von der Moschee beim Grab beginnen. Malik sagte, tu das nicht, denn ich fürchte für dich die Fitna. Der Mann entgegnete, und was für eine Fitna soll darin liegen? Es sind doch nur ein paar Meilen, die ich hinzufüge. Malik rahimahullah sagte, und Achtung jetzt, das ist der springende Punkt. Dieser Satz. Und welche Fitna ist größer, als dass du meinst, eine Vorzüglichkeit erreicht zu haben, in der dich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nicht, in der der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nicht vorausgegangen ist. Das ist der springende Punkt. Du denkst, du machst jetzt etwas Besseres. Es geht hier jetzt nicht darum, aus organisatorischen Gründen, die Leute, die Umrah machen, man sagt ihnen, weißt du was, ziehe Ihram-Zustand, nicht Zustand, Ihram-Kleidung, die Männer, dusch dich im Hotel. Da, es geht nicht darum. Er wollte in den Ihram-Zustand, also er will das sagen, labbaik Allahumma Umrah, ab Medina, ab dem Grab des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Weil heutzutage auch diejenigen, die Ihram anziehen, die Männer, und sich duschen, die sagen ja nicht labbaik Allahumma Umrah im Hotel, sondern die fahren dann bis eben Abiyar Ali und ab dann wird gesagt, diese Niyya. Er sagte, nee, ich will vorher. Hat das der Prophet getan, alayhi salatu wassalam? Seht ihr, wie präzise die Sahaba, Tabi'in und die Gelehrten waren? Wenn wir dann so präzise sind, dann sagen sie, oho, diese armen Leute, die kennen kein Usulul Fiqh und kein Qiyas und so. Tut mir leid, die hängen geblieben sind, die kennen sich. Und was mit denen? Kennt der Imam Malik kein Qiyas und kein Usulul Fiqh und kein Maqasid und so weiter und so fort? Das ist ein Beleg dafür, dass wir in der Ibadah nichts erfinden dürfen. Und dann sagte er ihm, ich habe Allah sagen hören, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Diejenigen, die seinem Befehl zuwiderhandeln, sollen sich hüten, dass sie nicht eine Fitna trifft oder sie eine schmerzhafte Strafe trifft. Ulama sind das. Das sind großartige Gelehrte. Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, sagte, wohl hat derjenige gehandelt, der bei dem stehen bleibt, was er gehört hat. Also was soll das heißen? Also richtig gehandelt hat derjenige, der dort stehen bleibt, was er mitbekommen hat an Belege und keinen Schritt weiter. Gibt es noch einen Beleg? Noch einen Schritt. Kein Beleg? Stopp. Das meinte er damit, rahimahullah ta'ala. Hier gibt es natürlich ein Scheinargument, dass sie sagen, ist ja gut, das wissen wir alles und so weiter. Aber es gibt Qiyas. Analogieschluss. Ihr sagt doch auch, es gibt Analogieschluss. Ja, stimmt. Also, wir machen Qiyas. Macht ihr doch auch. Also dürfen wir das auch. Das Thema ist natürlich jetzt etwas tiefgründiger. deswegen bisschen mehr Konzentration. Barakallahu fikum. Al-Qiyas, Analogieschluss, bedeutet, wir haben einen Grundfall, ein Fall, ja, eine Angelegenheit. Das ist der Grundsatz. Und wir haben einen Nebenfall. Dieser Grundfall, die Grundsituation, für die haben wir einen Beleg. Alkohol steht im Koran, ist verboten. So, dieser Nebenfall, der andere Fall, der jetzt nicht im Koran steht, zum Beispiel Drogen. Stehen Drogen im Koran? Stehen nicht. Stehen Zigaretten im Koran? Stehen nicht. So. Jetzt machen wir was? Wir schauen, was ist die sogenannte Illah. Also, was ist der Grund für das Urteil von Alkohol? Die Ulama schauen sich diese Sache an. Alkohol. Was ist Alkohol? Alkohol ist berauschend. Und deswegen ist es haram. Berauschend, das ist die Ille, das ist der Grund, die Begründung. Noch was? Ille? Das ist die Ille, der Grund, die Ursache, das Merkmal für dieses Urteil. Und jetzt gucken wir mal, in den Sachen, die nicht im Koran und in der Sunna erwähnt werden, haben wir da die gleiche Ille, das gleiche Merkmal, die gleiche Ursache? Berauschend, dann gucken wir mal. Gibt es noch was Berauschendes auf dieser Welt? Drogen. Aha, okay. Das heißt, wir haben Drogen, die sind berauschend, und wir haben Alkohol, die sind berauschend. Bei Alkohol wissen wir, was das Urteil ist. Es ist haram. Also, was machen wir jetzt? Wir übertragen dieses Urteil auf Drogen und sagen, Drogen sind haram. Warum? Weil es die gleiche Illa hat. Ist das klar? Das ist Qiyas. So. Und die sagen jetzt, wir machen Qiyas in Ibadah. Und hier gilt die Regel, kein Qiyas in Ibadat. Aber diese Regel muss näher präzisiert werden. So allgemein stimmt das nicht, sondern es müssen einige Aspekte hier erwähnt werden. Und zwar müssen wir die Ibadah unterteilen in zwei Formen. Einmal rational nachvollziehbare Ibadah und einmal rational nicht nachvollziehbare Ibadah. Ibadah ma'qulat al-ma'na und Ibadah ghayr ma'qulat al-ma'na. Was soll das heißen? Ma'qul al-ma'na, rational nachvollziehbar. Warum musst du dich waschen nach dem Toilettengang? Man nicht Wudu, Istinja. Warum? Was ist die Illa? Ja? Eine Unreinheit ist da, oder? Ist das rational nachvollziehbar oder nicht? Natürlich ist es rational nachvollziehbar. Da ist eine Unreinheit, die muss ja weg. Ich kann ja nicht mit der Unreinheit bleiben. Das heißt, Beseitigung der Najasa ist etwas, was ich nachvollziehen kann. Oder nicht? Sehr schön. Tayammum. Warum streiche ich über Gesicht und Hände und das war's? Bei Tayammum. Warum? Wissen wir nicht. Warum nicht über die Ellbogen, über die Knie, über die Füße streichen? Was machen wir beim Tayammum? Über die Füße streichen? Machen wir nicht. Beim Wudu waschen wir die Füße, oder nicht? Beim Tayammum nicht. Warum nicht? Das wissen wir nicht. Warum gibt es im Islam nicht rational nachvollziehbar? Nicht, dass wir sagen, sie sind nicht rational. Gibt kein Gebot, was keinen Sinn hat. Aber ich, der begrenzte Verstand des Menschen, kann nicht jede einzelne Sache nachvollziehen. Und warum hat das Allah so gemacht? Einige Gebote kann ich nachvollziehen als Mensch. Einige Gebote kann ich nicht. Ali radiallahu anh sagte, wäre die Religion rein rational nachvollziehbar, alles ist nachvollziehbar, dann würde man nicht die Oberseite des Khuf, ja, diese Ledersocken, streichen, sondern von unten. Wie gehst du? Gehst du so mit der Oberseite deiner Füße auf dem Boden oder mit der Sohle? Streichst du die Sohle beim Streichen über die Socken oder oben? Von oben. Warum? Allahu a'lam. Ja, warum gibt's denn solche Gebote? Training. Allah will sehen, gehorchst du ihm oder nicht. Allah erhaben ist er über jegliche Gleichnisse. Manchmal will dein Lehrer, dein Trainer einfach nur wissen, bist du diszipliniert oder nicht. Du bist ein Hammerfußballer, geh mal Fußbälle putzen. Hä? Ich mach 11 Meter blind und Freistoß, rückwärts kann ich das machen und so, da soll ich jetzt die Bälle sammeln, zum Beispiel. Warum? Rational, vielleicht jetzt in diesem Aspekt nicht nachvollziehbar. Der Trainer hat seine Gedanken. Er mag niemanden, der vielleicht dann sagt, nö, dir gehorche ich nicht oder so. Und dann gibt's Konflikte während dem Fußballspiel und so weiter und so fort. Und deswegen auch bei Jalut. Ja, der andere, der König. Talut, Allah ibarik fiik, jazakallahu khair. Talut, als Allah azza wa jal, also als er gesagt hat, Allah azza wa jal hat euch eine Prüfung gemacht, ihr sollt nicht aus diesem Wasser trinken. Wasser trinken ist haram, Wasser trinken. Ja, aber jetzt dürft ihr nicht, außer eine Handvoll. Warum? Weil wenn ihr mir nicht gehorcht jetzt, wo noch kein Krieg angefangen habt und Diskussionen anfangen, ja, nein, warum, aber das habe ich nicht nachvollzogen. Und ja, wenn der Krieg beginnt, glaubst du, ich habe Lust mit dir zu diskutieren? Also bleibt nur noch mit mir jemand, wenn ich sage, spring, sagst du, wie hoch? Punkt. Deswegen trink kein Wasser. Und die meisten sind durchgefallen. Das heißt, wenn das bei Menschen schon der Fall ist, sie geben dir einen Test, aber Sekunde mal, warum, das kann ich doch schon, ja? Es geht nicht darum, es geht darum, gehorchst du oder nicht, dann doch erst recht bei Allah, Jalla Jalaluhu. Weil du, Mensch, kannst nicht jede Sache nachvollziehen. Wir wissen nicht jeden Grund. Also gibt es Gebote, also Ibadat, die rational nicht nachvollziehbar sind. Sehr schön. Jetzt gilt die Regel, Qiyas kannst du nur machen bei rational nachvollziehbaren Ibadat. Warum? Was ist nochmal Qiyas? Übertragung der Illa des Urteils aufgrund einer Illa, aufgrund einer Ursache, Merkmal auf etwas anderes. Ja, da muss ich ja zuerst einmal die Illa erkennen. Warum müssen wir beim Speichel von Hund 7-mal waschen? Ja, aber warum? Ja? Weil es besonders unrein ist. Aber es gibt noch weitere besonders unreine Sachen und da müssen wir es nicht tun. Sehr schön. Aber es geht mir jetzt um den Grund, warum hat es der Prophet befohlen. Na. Sehr schön. Weiß ich nicht. Weil wenn du sagst, okay, es ist besonders und deswegen, ja, okay, warum 7? Bitte? Und einmal davon mit Erde. Warum? Warum diese Anzahl? Warum nicht 8? Warum nicht 5? Rational nicht nachvollziehbar. Also kannst du kein Qiyas machen. Warum? Wenn du Qiyas, Analogieschluss machen musst, dann machst du erst einmal was? Was ist Ursache des Urteils. So, was ist Ursache, dass Speichel vom Hund 7-mal gewaschen werden muss? Und nicht 6 und nicht 5 und nicht 8 und nicht 10. Oh, weiß ich nicht. Kann kein Qiyas. Dann kannst du nicht sagen, okay, bei, und das ist eine Frage bei den Fuqaha, was mit Schwein? Schwein ist auch Najis, oder nicht? Auch 7. Da ist die Diskussion. Wenn das eine reine Ibadah ist, können wir das nicht machen. Also Ta'abbud, also rational nicht nachvollziehbar, können wir keinen Analogieschluss machen. Jetzt die Frage. Wir sollen ja einmal mit Erde. Was ist mit anderen Reinigungsmitteln? Seife zum Beispiel. Oder Chlor oder was, irgendetwas. Dürfen wir oder dürfen wir nicht? Ja?
Dürfen wir nicht.
Warum?
Weil der Prophet a.s.w. genau Erde wurde.
Sehr schön. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat was gesagt? Einmal davon, oder das erste Mal, oder das letzte Mal, verschiedene Wortlaute, Erde. So, und jetzt fängt die Diskussion bei den Fuqaha an. Warum Erde? Entweder wir sagen, rational nicht nachvollziehbar. Oder wir sagen, rational nachvollziehbar. Das ist jetzt die Kunst der Fuqaha. Diejenigen, die sagen, rational nicht nachvollziehbar, sagen, zur damaligen Zeit gab es noch andere Reinigungsmittel aus Pflanzen und so weiter. Es war ja nicht das einzige Reinigungsmittel Erde, sondern es gab noch anderes. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat Erde erwähnt, also rational nicht nachvollziehbar. Warum gerade Erde? Die anderen sagen, okay, wir wissen es, es gab noch andere Reinigungsmittel pflanzlicher Natur. Aber das hatte nicht jeder. Du hast ja nicht überall einen Garten und dann holst du dir ein paar Blätter und machst so und dann hast du deine Seife. Aber Erde hat jeder. Also brauchen wir ein Reinigungsmittel, das bei jedem vorhanden ist. Also ist es Erde. Und das war Erde eben. Also ist es rational nachvollziehbar, dass wir Erde benutzen. Also darf ich Qiyas machen. Dann hole ich eben Waschmaschine. Ist das klar? Derjenige, der aber sagt, nee. Es ist rational nicht nachvollziehbar, der sagt dir, du darfst nicht Waschmaschine benutzen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat Erde gesagt, Punkt, aus, Ende, Schluss. Seht ihr also den Unterschied? Zum Beispiel, nach dem Toilettengang, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat Steine benutzt. Früher gab es nichts anderes. Gab kein Zewa, Tempo und wie sie alle heißen. Sehr schön. Dürfen wir Toilettenpapier benutzen?
Ja,
warum?
Weil es keine Änderung in der Religion ist.
Ja, aber warum? Hat es der Prophet getan?
Ja.
Hat er Toilettenpapier benutzt?
Nein.
Das
ist die gleiche Illa.
Aha. Gleiche Illa. Das heißt? Genau. Können wir nachvollziehen, warum er sich gereinigt hat, alayhi salatu wassalam? Natürlich. Also darf ich Qiyas machen. Ist das klar? Das bedeutet also, wenn eine Sache rational nachvollziehbar ist, da in der Ibadah, weltlich sowieso, da geht es gar nicht darum, in den Mu'amalat, Kaufverträge und so weiter. Diese Sache, da ist Qiyas sowieso. Ja, obwohl, da gibt es auch Regeln. Zum Beispiel, es darf keinem Nass widersprechen. Und also es darf keinem, also wenn da extra steht, das ist Haram, da kannst du nicht sagen, aber Sekunde mal, über Qiyas kann ich. Nee, das steht Haram. Punkt, aus, Ende, Schluss. Aber jetzt, es geht um Ibadat. Also, wir müssen unterscheiden, was ist, das nennt man Ta'abudi. Also die richtige Formulierung ist La Qiyas fit Ta'abudiyat. Also man darf kein Qiyas machen in den rational nicht nachvollziehbaren Sachen. Zum Beispiel, jemand kommt und sagt, guck mal, wann ist Salat al-Dhuhr? Was für ein Merkzeichen? Merkmal? Sonne im Zenit. Okay, dann beten wir. Warum? Ja, aber warum? Was ist die Illa? Wissen wir nicht. Kennst du die Illa? Wissen wir nicht. So, jetzt kommt jemand und sagt, also guck mal, Qiyas gibt es doch, oder nicht? Ich habe da irgendwie was gehört, da gibt es eine Sache, heißt Qiyas. Dann wollen wir mal. Und zwar, wann ist Dhuhr? Wenn die Sonne im Zenit ist, also wenn sie ein Stück vom Zenit weg ist, streng genommen. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall. Und deswegen, meine Sadaqa mache ich, wenn die Sonne im Zenit ist. Warum denn das? Ja, das Salat al-Dhuhr ist dann. Und das ist doch was Besonderes, oder nicht? Salat und so weiter. Und deswegen, ich will diese gesegneten Momente benutzen und genau dann mache ich meine Sadaqa. Dann sagen wir, Junge, du hast hier einen Grund erfunden, den es nicht gibt für die Sadaqa. Es gibt Zakat, ist gebunden an, zum Beispiel hast du eine bestimmte Grenze überschritten oder Erntezeit, dann muss die Zakat für Ernteerträge und so weiter. Aber hat irgendein Sahabi gesagt, beim Zenit wird Sadaqa gegeben? Nein. Ja, aber Sekunde mal, Qiyas, das ist ein unzulässiger Qiyas. Du darfst ja keinen Analogieschluss machen. Ja, aber warum denn? Einmal darf ich, einmal darf ich nicht. Ja, wenn es rational nachvollziehbar ist, darfst du. Ist das rational nicht nachvollziehbar, darfst du nicht, denn du weißt gar nicht, warum Allah es so gemacht hat. Qiyas darfst du benutzen, wenn du weißt, warum Allah dieses Urteil gefällt hat. Er hat es gefällt, weil diese Sache berauschend ist. Jemand kommt und sagt, wisst ihr was? Also Eid al-Adha ist ein besonderes Fest. Und deswegen die Preise für Schafe und Kühe und Kamele. Ich will zeigen, dass ich Allah liebe. Und deswegen hole ich mir ein Pferd. Und zwar das teuerste Pferd, das es überhaupt gibt. Nach Ansicht derer, die sagen, Pferdefleisch ist erlaubt. Ja, die anderen, die nicht sagen, die hat sich erledigt. Aber gehen wir jetzt davon, wir dürfen Pferde essen. Für Eid al-Adha jetzt, ja? Darf er das? Gab es Pferde zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder nicht? Also gab es ja genug Pferde. Wurden Pferde geschächtet zum Opferfest? Punkt, aus, Ende, Schluss. Ja, aber Sekunde, ich will Qiyas machen. Junge, du kannst doch nicht einfach Qiyas machen, wann du willst. Warum gerade Kühe, Schafe und so weiter, Pflanzenfresser? Aha. Und wie viel Fleisch frisst ein Pferd? Was sind das jetzt bitte schön für eine Illa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, diese Tiere, Schafe und Ziegen oder Kühe oder Kamele. Punkt. Das darfst du zum Eid al-Adha. Außerhalb von Eid, bitteschön. Kannst gerne machen. Das heißt, du kannst nicht Qiyas machen, wann du willst, wie du willst. So. Die Frage ist jetzt, zum Beispiel beim Maulid. Sie machen Qiyas. Aber wie, also was für ein Qiyas? Also wenn die sagen würden, wir machen Qiyas, dass wir Freude ausdrücken wollen. Ja, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das getan? Hier gibt's kein Qiyas. Was willst du denn überhaupt vergleichen hier? Da gibt's keinen Grundfall, den du übertragen kannst auf diesen Nebenfall. Es wurde nie gefeiert. Also kannst du das nicht übertragen. Genau das Gleiche gilt für zum Beispiel die Niyya zu Beginn des Gebets und so weiter und so fort. Haben wir noch Zeit oder 10 Minuten? Okay. Oder wir könnten das nächste Mal dann das noch einmal von den Gelehrten hören. Ja, weil es ist ja immer wichtig. Es reicht ja nicht, dass Prediger XY irgendwas sagt. Ihr müsst das ja von den Gelehrten hören. Ja, und das, was ich jetzt hier versucht habe zu erklären, das sagen auch die Ulama, und dazu wollte ich die Aussagen von Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, unter anderem er, aber auch von anderen erwähnen, auch von Ibn Taymiyyah. Das machen wir dann, inshallah, das nächste Mal. Bihawlillahi tabaraka wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer mehr Wissen über diese edle Religion geben. Möge Allah azza wa jalla uns mit dem edlen Propheten vereinen, sallallahu alaihi wa sallam, in den höchsten Stufen des Paradieses. Möge Allah uns vor den Erneuerungen bewahren. Möge Allah uns davor bewahren, diese Religion irgendwie zu verändern. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.